ARD.
Latinos und Latinas sind die größte Minderheitengruppe in den USA mit über 60 Millionen Menschen, also fast 20% der amerikanischen Bevölkerung. Traditionell sind viele von ihnen eher progressiv eingestellt. Bei den Präsidentschaftswahlen vor 4 Jahren haben die meisten Joe Biden gewählt, nicht Donald Trump. Doch in diesem Jahr könnte das anders sein.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington.
We'll be celebrating with tequila because Donald Trump will be the next president of the United States.
Der Amerika-Podcast von NDR Info.
Und damit herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Isabel Karas und bei mir sind Nina Barth und Gudrun Engel, beide noch keine 24 Stunden zum jetzigen Zeitpunkt zurück in Washington von ihrer Reise nach Arizona, in einen der Bundesstaaten, in dem mit die meisten wahlberechtigten Latinos und Latinas leben. Bevor wir dazu kommen, in Washington ist es jetzt ja schon relativ herbstlich. Ich musste heute zum fast ersten Mal, glaube ich, mit Jacke morgens das Haus verlassen. Das war wahrscheinlich ein kleiner Kälteschock, oder? Hier aus dem Flugzeug zu steigen?
Total. Wir hatten über 40 Grad, knalle Sonne, haben uns immer gegenseitig die Sonnencreme weitergereicht und die Wasserflaschen. Also es war schon, wie sich's für die Wüste gehört, sehr, sehr heiß.
Aber sehr, sehr schön.
Sehr gut. Wir haben schon mal eine Podcast-Folge gemacht sogar zu Arizona als Swing State. Da gibt's ein bisschen Background-Wissen. Könnt ihr noch mal ein, zwei Sätze sagen zu dem Bundesstaat, nur dass man einmal verorten kann, wo in diesem riesigen Land befindet er sich und was muss man wissen, wenn man über Arizona sprechen will?
Also Arizona, fast an der Westküste, grenzt an der einen Seite an Kalifornien und eben unten an Mexiko, auf der anderen Seite Texas. Das sind auch die drei Bundesstaaten, wo die meisten Latinos auch leben in den Vereinigten Staaten. Kalifornien, Arizona und Texas und noch ziemlich viele Kubaner in Florida, aber die lassen wir mal weg. Die Festland-Latinos, sage ich jetzt mal. Ansonsten ist es ein sehr... Es gibt viel Wüste, es gibt viele Kakteen, diese ganz berühmten, die man aus dem Western kennt, die die Arme so rechts und links so raushalten. Saguaros heißen die, da gibt es sogar einen Nationalpark dafür. Ansonsten viele Joshua Trees, das sind diese kleinen krüppeligen Dinger, die eigentlich wie Büsche aussehen, aber auch irgendwie Bäume heißen. Und eben ein paar große Städte, aber ansonsten sehr, sehr dünn bevölkert. Also es gibt, ja, nennt man das dann Landwirtschaft eigentlich? Also es gibt halt viel Landwirtschaft, viel freie Fläche und dann gibt es eben ein paar Städte, wo wirklich ja viel Trubel ist. Beispielsweise in der Nähe von Phoenix baut Intel gerade eine riesen Chips Factory. Da war ich mal, war zu dem Zeitpunkt die größte Baustelle der Vereinigten Staaten. Und man hat also auf der einen Seite den modernen Vibe und auf der anderen Seite sehr viel Platz.
Das ist so die Beschreibung des Staates. Und was mit Blick auf die Wahl diesen Staat eben nochmal besonders macht, ist, dass es tatsächlich der einzige der Swing States ist, der an Mexiko grenzt. Also der einzige Swing State, wo Immigration tatsächlich in diesen Staat hinein passiert. Und deshalb ist es auch nicht überraschend, dass das da eine große Rolle spielt.
Swing und State sind ja aktuell die zwei Zauberworte in diesen jetzigen Tagen und Wochen vor dem Wahltag, Präsidentschaftswahl in den USA am 5. November. Wir haben das schon öfter mal erklärt. Arizona ist eben auch ein Bundesstaat, der traditionell nicht so richtig republikanisch oder demokratisch ist, obwohl es wohl so ist, wenn ich richtig gelesen habe, dass da jahrzehntelang eigentlich die Kandidaten der Demokraten ja überhaupt gar keine Chance hatten, bis dann eben Joe Biden dort 2020 mehr Stimmen geholt hat als Donald Trump. Zuletzt sah es dann in den Umfragen zumindest in Arizona doch wieder besser aus für Trump, bis Joe Biden gesagt hat, so... Halt, stopp, ich steige aus diesem Präsidentschaftsrennen. Mit Kamala Harris ist das Ganze jetzt wieder knapper geworden. Und deshalb reden wir jetzt auch drüber, um diesen kleinen Bogen jetzt auch nochmal zu spannen. Dann am Ende könnte es auch auf the Latino Vote ankommen, wie das hier immer so schön gesagt wird. Also quasi auf die Wählerstimme der Latinos und Latinas. Und da kommt meine erste Frage. Macht das überhaupt Sinn, habe ich mir gedacht, von den Latinos, Latinas zu sprechen? Sind die so geeint, wie das in dem Moment klingt?
Also ich glaube, man kann schon unterscheiden in die Latinos, Latinas, die eben die Kubaner sind, die in Florida leben und die sind halt strack konservativ und die wählen republikanisch. Also Florida, glaube ich, kann man aus der Sache rausnehmen. Und bei den Latinos, Latinas jetzt beispielsweise in Arizona, das sind 25% der Wähler da, 1,3 Millionen Menschen in Arizona, da waren wir halt so überrascht davon, dass wir da diesen Shift gerade so deutlich sehen. Also die haben halt einfach mehrheitlich demokratisch gewählt, auch Joe Biden gewählt, über 60%. Aber jetzt, 4 Jahre später, sehen wir halt, dass es ganz viele gibt, die sich von den Demokraten abwenden und die sagen, ah, wir sehen uns jetzt eher bei Donald Trump. Da gibt es natürlich Gründe dafür, dass das so ist, aber wir sehen halt jetzt eben einfach, dass gerade die Latinos sich von den Demokraten ein bisschen zurückziehen oder abwenden hin zu Trump.
Aber natürlich grundsätzlich ist es immer schwierig, von den Schwarzen, von den Latinos, von den Weißen zu sprechen, weil selbstverständlich gibt es in jeder Gruppe Unterschiede und der eine verhält sich so und die andere verhält sich so. Aber was wir eben machen, ist, wir schauen auf die Umfragen, die es aus diesen einzelnen Gruppen gibt. Und da kann man dann eben schon Trends ablesen. Und das ist eben, was Gudrun gesagt hat, in Arizona ganz klar, dass die Latinos sich eher abwenden von den Demokraten.
Was ich ganz spannend fand in meiner Wahrnehmung war, dass wir sehen, die, mit denen wir gesprochen haben, die sagen alle, wir sind Latinos, Latinas. Die sprechen Spanisch, die sprechen zum Teil wirklich schlecht Englisch, obwohl die schon seit 30, 40 Jahren da sind. Einige sind auch in zweiter, dritter Generation mittlerweile hier geboren. Und die sagen zwar, wir sind Latino, Latina, aber die sagen auch, wir sind Amerikaner und wir sind so wahnsinnig stolz drauf. Und die identifizieren sich schon als Gruppe und grenzen sich ganz klar ab zu den Latinos, Latinas, die jetzt einwandern. Und die sagen, das ist auch hochgradig ungerecht. Wir sind hier, wir sind Amerikaner, wir sind stolz auf dieses Land. Wir haben so viel Zeit und Geld und Aufwand da reingesteckt, hier anzukommen, eine Aufenthaltsgenehmigung zu kriegen, eine Staatsbürgerschaft zu kriegen. Und jetzt kommt jeder Hans Franz über die Grenze gerannt und darf hier einfach so bleiben. Das sind zwar auch Latinos, Latinas, aber die sehen sich als, das ist das, wo ich gedacht habe, ach, das sind komplett zwei verschiedene Gruppen.
Und da sind wir ja dann auch schon vermutlich bei einem der Punkte, weshalb viele sagen, Donald Trump, gar nicht so eine schlechte Wahl, weil das Thema Einwanderung, Grenze ist ja genau das, mit dem er in den letzten Wochen verstärkt punktet.
Das ist das, was ich alle gefragt habe. Eigentlich läuft Donald Trump durch die Gegend und beschimpft euch die ganze Zeit. Er läuft durch die Gegend und sagt, die sind alle Mörder, die sind alle Vergewaltiger, das ist in deren Genen, wir müssen die Grenze zumachen, wir müssen die, die schon da sind, in großen Gruppen zurück wieder rausschmeißen, wir nehmen die Armee zur Hilfe, die müssen alle wieder raus. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, der redet doch über euch, merkt ihr das nicht? Aber die sehen das nicht so. Also die fühlen sich überhaupt null angesprochen. Das fand ich sehr bemerkenswert.
Ja, das fand ich auch wirklich interessant. Aber das ist eben genau wieder dieser Punkt. Die machen die klare Unterscheidung zwischen illegalen Migranten und legal ins Land gekommenen. Diese Unterscheidung machen sie. Und wenn Donald Trump hetzt, was er ja tut, gegen illegale Migranten, dann fühlen die sich nicht angesprochen. Also ich finde es bis jetzt ganz, ganz schwer nachzuvollziehen. Aber das ist, was wirklich ganz, ganz viele gesagt haben. Sie fühlen sich einfach überhaupt nicht angesprochen. Punkt.
Ja. Damit man das vielleicht besser nachvollziehen kann, vielleicht können wir mal auch auf die Biografien von ein, zwei Leuten schauen, die ihr ja da getroffen habt. Also lasst uns nochmal einen Schritt zurückgehen. Mit welchen Menschen habt ihr euch überhaupt auseinandergesetzt in Arizona?
Wir haben uns getroffen mit einem Pärchen, ein Mann, der aus El Salvador eingewandert ist vor rund 30 Jahren, Jorge, und der hat ein kleines mexikanisches Restaurant und ist ein glühender Trump-Anhänger, und seine Frau Betty, die kommt aus Mexiko, genauso, und sie haben eben diesen Imbiss da oder dieses Restaurant, da hängen Bilder von Trump, Betty hat Donald Trump auch schon getroffen.
Er hat sie geküsst.
Er hat sie geküsst, davon hängt aber kein Bild im Restaurant.
Nein, aber darauf ist
sie
wahnsinnig stolz.
Wie sie gemeinsam da eben stehen, da hängt ein Bild von. Und Jorge ist eben auch jemand, der sagt, also der macht sich stark für die Organisation Latinos for Trump. Mhm. Und ich habe ihn gefragt, warum eigentlich? Und dann hat er gesagt, es ist nicht so, dass wir Latinos die Demokraten verlassen haben. Die Demokraten haben uns verlassen.
We believe in law and order. Most of us are Christians or Catholics, and the Democratic Party does not support anything that has to do with God. We believe in family, we believe in hard work, and the Democratic believes in woke culture.
Ja, also die Demokraten haben die Latino-Community verlassen, weil die einfach sich nicht mehr um die Dinge kümmern, die den Latinos wichtig sind. Und da hat er eben aufgezählt, wir glauben an Familie, wir glauben an Religion. Die meisten Latinos sind Katholiken bzw. Christen, hat er gesagt. Die Latinos glauben an harte Arbeit, Recht und Gesetz. Und die Demokraten, was machen die? Die kümmern sich um Woke Culture, also Minderheitenkram. Und das ist nicht das, was den Latinos wichtig ist.
Das haben tatsächlich alle gesagt, mit denen wir gesprochen haben. Wir sind so hart arbeitende Menschen. Wir machen hier die ganzen harten Jobs auf den Baustellen, im Servicebereich. Jorge und Betty haben mit so einem kleinen Foodtruck mal angefangen und haben jetzt eben dieses Restaurant sich erarbeitet, wo auch ihre drei Söhne mitarbeiten. Und die sind wahnsinnig stolz darauf, dass sie das geschafft haben. Das ist ihr American Dream, dass sie sich da hochgearbeitet haben. Und deswegen haben sie halt so ein Riesenproblem damit, dass jetzt in ihrer Wahrnehmung so viele einfach über die Grenze kommen, irgendwohin verschwinden, die werden nicht dokumentiert, keiner weiß, wo die bleiben, und das stört sie halt einfach wahnsinnig.
Like many other people, I came here with barely anything. Now I own my own business, I own my own house. I feel that if you stay out of trouble, you don't do drugs, you work hard, you are a decent human being, you're gonna do well.
Und setzen Sie sich denn auch in Arizona, nah an der Grenze, dafür ein, dass, sage ich mal, weniger Leute kommen? Also sind Sie politisch aktiv?
Koch auf jeden Fall. Und Betty, denn wir waren auf einem Autokorso, also da waren nicht nur Autos, da waren riesen Trucks auch und Motorräder. Das hat Jorge organisiert und es waren über 60 Fahrzeuge, die da teilgenommen haben, mit Trump-Fahnen geschmückt, und also war ganz schön anzuschauen. Was heißt schön? Also es ist interessant anzuschauen, weil die sind da wirklich kreativ mit ihren Fahnen und teilweise die Motorhauben beschrieben und so. Also,
und alle mit T-Shirts und Mützen und
Jorge hatte so eine Kappe auf mit gefakter Trump-Frisur und Betty kommt dann da an mit so einem kleinen Handtäschchen mit Glitzersteinen, wo Trump draufsteht. Also ja, er ist da aktiv, dieser Autokorso, den haben wir eben auch begleitet. Da treffen sich Gleichgesinnte. Es waren nicht nur Latinos bei diesem Korso dabei, aber eben von Jorge organisiert.
Because people want to feel that there is hope. Citizens, voters want to get engaged. They want to do something to make people aware that we need to vote for Donald Trump.
Und jeden Samstag bei ihm an diesem Schnellimbiss-Restaurant, Mexican Food natürlich, jeden Samstag treffen sich da die Latinos vor Trump und verteilen Plakate und Flyer und so weiter an Gleichgesinnte. Und Betty ist natürlich auch eine Granate, muss man halt einfach mal ganz klar sagen. Die kam auch vor 30 Jahren aus Mexiko, auch undokumentiert. Also die hat auch nur eine Green Card, weil sie Jorge geheiratet hat, das muss man auch mal ganz klar sagen. Aber die ist halt total auf Donald Trump. Und zusammen mit ihrer Freundin hat sie Lieder geschrieben. Trumpito es bueno. Also Donald Trump ist gut für uns, und die singt sie bei jeder Gelegenheit.
Und wir können noch mal reinhören.
La gente me preguntaba por quién iba yo a votar, contestando con orgullo que era Trump de regresar. Que no votes por la izquierda, eso no nos va a ayudar, ayudar. Ya no votes por la izquierda, eso no nos va a ayudar. Vota por Trump, por Donald Trump. Votemos por el viejón. Vota por Trump, por Donald Trump. Votemos por el chingón.
An der Stelle ist es fast ein bisschen schade, dass dieser Podcast ein Audioprodukt ist und kein Videoprodukt. Weil ich möchte mal so sagen, die Stimmung, die ist doch noch ein bisschen besser geworden in den letzten Sekunden hier im Studio.
Ich könnt schon wieder schreien, weil das ist der Ohrwurm, den ich jetzt seit Tagen im Kopf habe, und jetzt langsam wieder zurück in Washington im Kalten habe ich diesen Ohrwurm aus dem Kopf, dachte ich, jetzt ist er wieder da.
Also die treten da tatsächlich mit auf. Wir waren bei so einem Treffen von diesen ganzen Trump-Anhängern, auch von diesen ganzen MAGA-Anhängern. MAGA, also Make America Great Again, stand riesengroß an der Tür, und das ganze Restaurant war nur dafür gemietet. Und Arizona, da darf man Waffen offen tragen. Da kamen die alle, und die hatten, also jeder hatte entweder eine Pistole am Gürtel, und die Frauen hatten die in der Handtasche, haben die rausgeholt, mal vorgezeigt und so. Das ist für die ganz normal, ist für die auch wichtig. Das ist auch ein Thema, das sie alle ansprechen, Waffe tragen. Das ist meine Waffe, ich muss mich hier verteidigen können. Da möchte ich jetzt immer sagen, ja, früher gab es auch noch Kojoten in der Wüste von Arizona, da hast du es gebraucht, aber ob das heute, naja, egal. Also jedenfalls, da waren die alle, und da sind eben Betty und ihre Freundin dann auch aufgetreten. Und die,
mit diesem Lied.
Mit diesem Lied und noch zwei anderen. Und die Menge ist richtig, also die haben getanzt. Ich meine, das ist klar, das ist dieses spanische, mexikanische, weiß ich auch nicht, Latino. Und die Leute sind da total abgegangen. Auch die Weißen, ja. Also die sind alle, haben getanzt.
Ja, es kam gut an.
Weiß man denn eigentlich von Donald Trump, inwiefern er in Bezug zu dieser Gruppe Latinos for Trump steht?
Also zu der ganzen Latino-Gruppe kann ich nicht sagen, aber wie gesagt, er hat Betty schon mal getroffen, die ihm bei der letzten Kampagne eben große Schilder auf Rallies entgegengehalten hat, Latinos for Trump. Mhm. So. Und dann hat er sie auf die Bühne geholt.
Okay.
Und hat dieses Schild genommen und hochgehalten und gesagt, ich liebe die Latinos auch. Und er hat dann, als er eine Veranstaltung hatte in der Nähe von diesem Restaurant, hat er auch das ganze Catering bei denen im Restaurant bestellt. Er hat auch getwittert, wenn ihr da in der Gegend seid, geht in dieses Restaurant von Jorge und Betty Rivas, das sind die Besten und überhaupt und so. Und
dieser Tweet hängt eingerahmt im Restaurant. Okay.
Auch, genau. Also die sind total auf Trump und Trump kennt die auch, weil die eben so fanatische, in Anführungszeichen, glühende Verehrer sind, dass er die auch immer wieder erkennt bei großen Veranstaltungen. Und Betty ist halt auch wirklich ein Hingucker. Die erkennt man dann auch, wenn die da in der ersten Reihe steht und jubelt.
Das ist für mich so ein wunderschöner Einblick, weil ich finde, das ist so mit das, was ich am meisten lernen musste, als ich hier nach Washington gekommen bin, wie sehr Politik hier wirklich so ein Promi-Ding ist. Merchandising-Artikel, Lieder, die geschrieben werden. Das ist ja hier wirklich jetzt, in dem Ausmaß, so wie ihr das gerade beschreibt, ja schon eher besonders. Aber insgesamt eigentlich dann doch eher normal, dass es Mützen mit Trump-Haaren gibt, die man kaufen kann und so weiter und so fort. Also deshalb ist es interessant, aber natürlich finde ich auch ganz wichtig, was Jorge dann angesprochen hat, die Werte, die sie vertreten innerhalb dieser Gruppe jetzt und weshalb sie dann nicht das Gefühl haben, Kamala Harris ist die richtige Kandidatin.
Also ich glaube, es sind drei Gründe, warum die Latinos jetzt sich von den Demokraten abwenden und hin zu Donald Trump. Das eine hat Nina schon gesagt, also die sind alle erzkonservativ und katholisch. Mhm. Das heißt, sie vertreten wie die Republikaner, sind sie gegen das Recht auf Abtreibung. Das haben sie auch alle gesagt. Zweitens, viele haben sich eben was aufgebaut, haben ein kleines Geschäft, haben eine Baufirma, haben ein Restaurant, was auch immer, sind also Geschäftsleute und sagen, Donald Trump ist auch ein Geschäftsmann. Mhm. Als er am Ruder war vor 4 Jahren, waren die Preise für alles niedriger. Also alle haben über die Preise gesprochen, über die Benzinpreise, über die Lebensmittelpreise, über Immobilienpreise. Das ist ihnen wichtig und da fühlen sie sich von Donald Trump angesprochen, weil der ist auch Geschäftsmann in ihren Augen. Und das Dritte ist eine soziologische Betrachtung. Die meisten kommen eben einfach aus Ländern, aus Süd- und Mittelamerika, die immer noch oder zumindest früher mal Autokratien waren oder Diktaturen waren, wo dieser Machismo ganz klar ist, es gibt einen starken Mann und der sagt, wo es lang geht. Und das kommt bei vielen irgendwie doch noch sehr durch. Die wünschen sich eine starke Führungsfigur und vor allem ein Mann muss es sein, Machismo, Machismo. Und das ist für sie alles Donald Trump. Und deswegen shiftet da gerade so diese Gruppe da so hin.
Es gibt aber natürlich auch Latinos und Latinas, natürlich auch in Arizona, die sagen, wir wählen definitiv die Demokraten, wir wählen Kamala Harris. Habt ihr aus dieser Gruppe der Wählerinnen und Wähler auch Leute getroffen?
Ja, wir haben ein paar Frauen getroffen, die Wahlkampf machen, Latinas, die Wahlkampf machen für Kamala Harris. Und eine von ihnen ist Ana Karina, die eben auch Wahlkampf macht, die an Türen klopft, die potenzielle Wählerinnen und Wähler anruft. Und mit ihr habe ich mich auch darüber unterhalten, warum dieser Shift, den Gudrun eben auch nochmal beschrieben hat, warum sie glaubt, dass der da ist. Und sie hat gesagt, ja, der ist da. Wir spüren das alle. Es sind mehr Latinos und Latinas, die uns sagen, wir werden republikanisch wählen, als sie es bisher erlebt haben. Mhm. Also die sehen diesen Shift tatsächlich. Und sie war total frustriert und hat gesagt, ich kann es gar nicht richtig nachvollziehen, warum das so ist, weil es ist einfach so, dass Donald Trump es schafft, den Latinos was vorzumachen, dass er es schafft, sie mit falschen Versprechungen einzulullen.
Latinos, I don't see how he's scamming them into thinking that he's gonna be there for them. He's gonna boost the economy because he's gonna cut taxes. He's only cutting taxes for the rich. They don't see that.
Das ist eben das, was Gudrun gerade angesprochen hat. Er ist der Geschäftsmann und es wird uns besser gehen unter ihm. Und Ana Karina sagt eben, ja, die Latinos glauben, Donald Trump verspricht eine bessere Wirtschaft, indem er Steuern senkt. Aber das wird er nicht tun für die ärmere Bevölkerung. Das wird er tun für die Reichen. Und das sehen die Latinos aber einfach nicht. Also da habe ich einen ganz, ganz großen Frust rausgehört. Und Anna Karenina ist nicht die Einzige, die wir getroffen haben. Die anderen haben das eigentlich auch so gesagt.
Und das war das Spannende, weil die Latinas, die für die Demokraten waren, das waren alles Frauen. Mhm. Und das war so der Gegenentwurf zu diesem Machismo. Das ist so krass, mir so krass aufgefallen, weil das waren alles Frauen, die gesagt haben, ja, Moment mal, also mein Körper gehört mir und ich entscheide über meinen Körper und so weiter. Also eine, Roxy beispielsweise, hat dann auch irgendwie gesagt so, man kann ja auch sagen, wenn der Mann im Haushalt vorgibt, wir wählen jetzt Trump, dann müssen wir den Frauen halt sagen, du bist in dieser Wahlkabine alleine, dein Mann geht nicht mit in die Wahlkabine, er kann nicht kontrollieren, wo du dein Kreuz machst. Also musst du das mit deinem Gewissen vereinbaren. Du kannst katholisch sein, du kannst gläubig sein, aber es ist dein Körper oder es ist der Körper deiner Schwester, deiner Freundin, deiner Tochter, deiner Enkelin. Denk gut drüber nach. Also das war so der Ansatz, war so die Frauen abzuholen und zu sagen, ey, Ladies, ihr müsst jetzt hier für Kamala Harris stimmen, auch wenn euer Mann sagt, wir stimmen dafür, ignoriert den Alten. Das fand ich sehr witzig.
Stichwort die Frauen abholen, das heißt aber auch Frauen wie Roxy, die du gerade angesprochen hast, sind jetzt gerade in Arizona unterwegs und versuchen in den wenigen Wochen vor der Wahl jetzt doch noch was zu bewegen.
Die machen aber, soweit ich weiß, nicht solche Rallyes oder solche Autokorsos, sondern die machen wirklich die Arbeit an den Wähler, mit den Wählerinnen und Wählern oder bei den Wählerinnen und Wählern direkt. Also die ziehen um die Häuser und klopfen an Türen und rufen an und haben, es gibt auch ein kleines Wahlkampfbüro in Nogales. Wir haben sie in Nogales getroffen,
direkt
die Wahlkampfhelferinnen. Und Nogales ist eine 20.000 Einwohnerstadt, da geht die Grenze direkt durch. Also es gibt den Nogales-Teil auf US-Seite, den Nogales-Teil auf mexikanischer Seite. Und die sind da eben aktiv und versuchen, mit den Wählerinnen und Wählern direkt in Kontakt zu kommen und eben mit ihnen über ihre Beweggründe zu sprechen und im Zweifel zu versuchen, ihnen auch noch eine andere Sichtweise aufzuzeigen auf die Dinge.
Jetzt gibt es ja zig Szenarien und niemand kann wirklich den Überblick darüber behalten, wie diese Wahl tatsächlich am Ende ausgehen könnte. Das Wahlsystem ist unfassbar kompliziert, auch das kann man in diesem Podcast nachhören. Aber habt ihr während dieser Reise in irgendeiner Form ein Gefühl dafür bekommen, wie wichtig Arizona am Ende dann doch sein wird?
Also ich glaube, man muss da Arizona betrachten im Gesamtgefüge mit den anderen Swing States. Mein Eindruck ist Stand jetzt, dass wir teilen das ja immer so ein bisschen ein. Die Swing States, die unten im Süden sind, die nennen wir Sunbelt. Also Nevada, Arizona, Georgia und so. Und dann gibt es oben die nennen wir die Blue Wall, also Michigan, Wisconsin, Pennsylvania. Und mein Eindruck im Moment ist, dass den Sunbelt, der geht an Trump. Und die Blue Wall könnte an Harris gehen und dann entscheidet sich irgendwie alles zwischen Georgia und Pennsylvania. Aber zurück zu Arizona. Also die Latinos sind da einfach eine wichtige Gruppe und und alles, wenn man statistisch zurückguckt, alles seit Reagan. Du musst insgesamt über 60% der Latinos holen, sonst wirst du es nicht. Egal wo. Egal ob in Arizona oder in Georgia oder sonst wo. Also du musst 60% der Latinos überzeugen, sonst wird es nichts. Und es ist halt auch die am schnellsten wachsende Gruppe. Also der Zensus sagt voraus, dass schon im Jahr 2050, also in praktisch 25 Jahren, ist jeder vierte Amerikaner oder jede vierte Amerikanerin Latino oder Latina. Mhm. Und das ist ja auch das, wovor die Weißen so eine große Angst haben, dass sie dann nicht mehr uneingeschränkt einfach in der Mehrheit sind. Und deswegen gucken halt alle so besonders auf die Latinos.
Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Und wer sich weiterhin für Arizona interessiert, kann gerne mal reinhören in eine ältere Podcast-Folge. Der Swing State Arizona, die findet ihr online auf ndr.de/die Korrespondenten oder in der ARD Audiothek. Da gibt es dann noch mehr Arizona Insider-Wissen und da findet ihr auch alle unsere älteren Folgen. Wir freuen uns über alle, die weiterhin zuhören und wir sind nächste Woche wieder für euch da am Freitag mit einer neuen Folge. Heute mit dabei waren Gudrun Engel und Nina Barth. Vielen lieben Dank an euch beide und herzlichen Dank an Daniel Dörn in der Technik.
Adios.
Tschüss.
Die Korrespondenten. Reporterleben in Washington. Der Amerika-Podcast von NDR Info.